Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der insgesamt 25 Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet hat, der vor plus minus 5 Jahren rausgegangen ist, ausgestiegen ist, sich auf andere Art und Weise nach wie vor mit Versicherungen, mit Rentenversicherungen, mit Lebensversicherungen beschäftigt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sven Enger.
Guten Morgen, vielen Dank für die Begrüßung.
Herr Enger, Sie sind inzwischen 52 Jahre alt, haben mit anderen Worten ja noch ein bisschen Zeit, daran zu denken, was passieren wird, wenn Sie in Rente gehen. Lassen Sie sich die Zeit oder haben Sie alles schon geregelt?
Es ist auf jeden Fall immer wieder gut, von Zeit zu Zeit zu überlegen, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Gerade in Zeiten, in denen wir uns befinden, wo ja nun Zinsen unter Druck stehen und wo Veränderungen stattfinden, ist das sicherlich eine gute Idee. Ja. Aber zum großen Teil habe ich natürlich schon meine Entscheidung getroffen.
Darf ich fragen, in welche Richtung diese Entscheidungen gehen?
Da Sie ja wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen dabei haben, ist es der Bereich Lebensversicherung, dort eher nein. Ich bin mehr so unterwegs in den Bereichen Investmentfonds oder Aktienanlagen, solche Themen halt.
Was ist mit der gesetzlichen Rentenversicherung? Ich meine, Sie waren ja über viele Jahre hinweg auch ein festangestelltes Mitglied unserer Gesellschaft.
Das stimmt. Die gesetzliche Rentenversicherung ist sicherlich ein tragendes Element unserer Altersversorgung. Allerdings ist die Höhe aus meiner Sicht nicht gerade adäquat.
Ja. Aber da kriegen Sie auch noch irgendwas raus.
Ein bisschen wird da sicherlich auch bei herauskommen.
Betriebliche Rentenversicherung, kommt da noch was bei Ihnen dazu?
Betriebliche Rentenversicherung gibt es sicherlich auch. Allerdings jetzt auch nicht in der Höhe, beide in der Summe, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, da kannst du dich gemütlich zurücklehnen. Sollte man in jedem Fall auch immer noch schauen, was man privat tut.
Gibt es noch irgendwas anderes, was ich möglicherweise vergessen oder übersehen habe?
Ich weiß jetzt nicht, an was Sie jetzt gedacht haben. Es gibt natürlich noch Immobilien oder dass ich in Rohstoffe investiere oder solche Themen halt. In der Tat, wenn man mal breit über alles schaut, es ist momentan natürlich alles etwas schwieriger, als es in der Vergangenheit gewesen ist.
Hauptschwierigkeit ist halt, dass es seit vielen Jahren eigentlich keine Zinsen mehr gibt und das Geld so unfassbar billig geworden ist.
Das ist korrekt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit, günstig an Geld zu kommen und in Dinge zu investieren, die vielleicht auf Sicht gesehen, also Sachwerte, die auf Sicht gesehen wieder entsprechend höhere Gewinne für mich abwerfen. Das bedeutet aber Risiko.
Glauben Sie, dass sich an dieser Nullzins- oder Niedrigzinspolitik in den nächsten Jahren dann doch vielleicht mal ein bisschen was ändern wird? Oder ist das jetzt bis in alle Ewigkeit so festgeschrieben?
Also jetzt ist ja immer die Frage, in welchen Sprüngen man denkt. Aber wenn wir jetzt mal so die nächsten 5 Jahre schauen, glaube ich nicht, dass wir massive Veränderungen erleben werden. Im kleineren Bereich ja, aber nicht massiv.
Das heißt, alles geht weiter wie bisher?
So wie es jetzt momentan ausschaut, sieht es so aus, dass es weitergeht, ja.
Die Geschichte mit der Angst vor der Armut im Alter oder neutral formuliert Altersvorsorge. Was hat jeder von uns irgendwie mitgebracht? Welche Vorstellungen hat er von dem, was geldtechnisch mit ihm im Alter passiert? Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren vor allem mit Lebensversicherungen, sind damals vor mehr als 25 Jahren eigentlich aus welchen Gründen in diese Versicherungsbranche reingegangen?
Oh, das ist tatsächlich ganz interessant, weil als ich mit meinem Studium fertig war, habe ich mir halt überlegt, was kann ich jetzt eigentlich tun? Zu dem Zeitpunkt, erinnern Sie vielleicht noch, wurde darüber diskutiert, ob man in der Nordsee eine Ölplattform versenken sollte. Und da haben dann die...
Brandspar damals?
Richtig, genau, okay. Ganz genau. Uh-huh. Und da haben die Umweltaktivisten dann ja massiv gegen protestiert. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich eine gute Idee, wenn du was verändern möchtest? Bin ich jetzt derjenige, der in einem Schlauchboot sitzt und sozusagen gegen die großen Konzerne kämpft und arbeitet? Ja. Oder bin ich eben derjenige, der sagt, ich möchte selber in ein solches Unternehmen gehen, mich in eine verantwortungsvolle Position bringen und dann sozusagen von innen heraus Veränderungen bewirken?
Also, Sie haben sich für die zweite Variante entschieden, sind dann wo eingestiegen? Beim Deutschen Ring, glaube ich, erstmal?
Korrekt.
Was haben Sie da gemacht?
Ja, beim Deutschen Ring bin ich klassisch erstmal in den Vertrieb eingestiegen, habe verschiedene Vertriebsführungsrollen durchlaufen, bin dann gewesen bei der Delta Lloyd hier in Wiesbaden. Da bin ich vertriebsverantwortlich gewesen für die gesamten deutschen Einheiten. Ja. Und zuletzt war ich jetzt bei der Standard Life.
Als Geschäftsführer. Eine englische bzw. schottische
Versicherung? Genau, eine schottische Versicherung.
Die in Deutschland was macht?
Verkauft Lebensversicherung, allerdings ausschließlich fondsbasiert.
Okay. Und das funktioniert, dieses Modell, nach wie vor?
Es gibt mehrere Gesellschaften, die das in Deutschland anbieten. Das ist eine Alternative zur klassischen Lebensversicherung. Aha. Und die funktioniert sehr gut.
Warum sind Sie vor 5 Jahren raus?
Wie man so klassischerweise dann sagt, unterschiedliche Vorstellungen. Ich bin halt fest davon überzeugt, dass man Themen wie Digitalisierung, wie Transparenz, wie den Kunden mitnehmen und den Kunden in den Mittelpunkt stellen, viel, viel stärker fokussieren sollte, als zu sagen, weiter wie bisher. Da glaube ich halt nicht mehr dran.
Weiter wie bisher, ist das tatsächlich noch das Motto von Lebensversicherung angesichts einer demografisch komplett veränderten Gesellschaft? Und angesichts auch einer, was die Geldpolitik angeht und die Zinspolitik angeht, auch komplett veränderten Gesellschaft?
Ich glaube, wenn man generell in der Gesellschaft sich mit verändernden Themen in erster Linie damit beschäftigt, dass man jemanden sucht, der schuld ist, also beispielsweise die Demografie, also unter dem Motto, ihr liebe Kunden habt nicht genug Kinder in die Welt gesetzt. Oder ich gehe da hin und sage, was kann ich denn dafür, dass die Zinsentwicklung jetzt ist, wie die Zinsentwicklung ist, die jetzt aber auch schon ein paar Jahre läuft. Also sprich, ich laufe immer nur in dem Thema und suche jemand, der schuld ist, anstatt mich selber hinzusetzen und zu sagen, okay, ich habe eine Verantwortung, nicht nur als Unternehmer, sondern auch dieser Gesellschaft gegenüber, um Altersarmut zu verhindern. Was konkret kann ich denn jetzt tun? Und da sind wir zu passiv.
Ist das nur die Schuld der Versicherungsmanager oder ist es ein Stück weit auch die Schuld der Politik, weil die viel zu wenig Druck macht?
Aus meiner Sicht nicht nur die Manager, die Politik, aber auch die Medien, die das viel zu wenig ansprechen, das Thema.
Warum tun sie es nicht?
Ich denke, dass da viele Ängste im Hintergrund sind, dass man, wenn man transparent macht, dass wir in ein Thema Altersarmut laufen, durchaus ja mit uns damit auseinandersetzen müssen, was tun wir denn jetzt alternativ?
Das Image von Versicherungen, Versicherungsvertretern, dass da irgendeiner mit Goldkettchen kommt und einem unbedarften Menschen überflüssige Sachen andreht, hat sie nie gestört?
Also zunächst mal, das Image gibt es, ohne Frage.
Ja.
Gestört hat es mich gleichwohl nicht. Ich glaube, oder ich bin ein Mensch, der glaubt sehr stark an das Thema Veränderung, bin immer fest davon überzeugt gewesen, dass man dieses Thema durchaus adressieren und verändern kann.
Ist Ihnen das dann gelungen?
Ich sage jetzt mal, in meinem Umfeld ist es mir gelungen, ja. Wir haben es geschafft, sehr viel stärker auf das Thema Beratung zu fokussieren. Aber gleichwohl, das Image ist natürlich in der Branche nun mal vorhanden und wird auch nicht wirklich ernsthaft angegangen.
Aber ein Missverständnis, darüber sollten wir vielleicht auch nochmal reden. Also bei einem Bankberater denkt man ja erstmal, der Berater ist dem Kunden in erster Linie verpflichtet. Mhm. Blödsinn, der ist seiner Bank, seinem Arbeitgeber in erster Linie verpflichtet. Und das gilt ja auch für Versicherungen, denke ich mir.
Da ist es natürlich nochmal exponentiell mehr. Der Bankberater in der Tat bezieht sein Gehalt von seinem Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz könnte er ja frei beraten. Also er hat ja nicht in Anführungsstrichen den Druck, in irgendeiner Form abhängig zu sein, Provisionen dafür zu bekommen, was er verdient. Das ist bei Versicherungsvertretern, die selbstständig sind, natürlich eine andere Geschichte. Das heißt, die sind gezwungen zu verkaufen, um dafür Provisionen zu bekommen, um davon zu leben.
Wie hoch ist die Provision im Schnitt?
Je nachdem, was für einen Vertrag sie verkaufen, zwischen 3.000 und 5.000 Euro bei Lebensversicherung.
Ja.
Aber eben viel wichtiger ist, das Geld bekommt er nicht von dem, den er berät, sondern das Geld bekommt er von der Versicherung. Das heißt, wessen Interessen vertritt er, in welchem Lager, sagt man ja so schön, steht er? Natürlich auf Seiten der Versicherung und nicht auf Seiten des Kunden. Mhm. Und dann haben sie genau das, was sie sagen. Sie sind dann sehr viel stärker im Verkauf, aus dem Druck heraus, als in der Beratung.
Von wem stammt der Satz, wer zu viel weiß, verkauft schlecht?
Ich weiß, welchen Satz Sie meinen. Das war immer in meiner Ausbildung, wirklich ganz am Anfang, als ich beim Deutschen Ring gelernt habe. Da stand wirklich jemand vorne auf der Bühne, hat nur in kurzen Abrissen gesagt, wie Unfallversicherungen aussieht und funktionieren und hat dann gesagt, es ist jetzt wichtig, dass ihr nicht so viel wisst. Geht lieber los, hinter jedem Fenster, wo ein Licht brennt, sitzt ein potenzieller Kunde und verkauft.
Gilt das heute noch im Zeitalter von Internet, wo jeder sofort die Möglichkeit hat, sich über alles zu informieren, bevor er irgendeinen Vertrag unterschreibt?
Also ich würde mich natürlich verwehren wollen, dass das heute pauschal noch gilt. Und ich möchte auch sehr deutlich betonen, dass es viele Berater gibt, die wirklich einen guten Job machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Gleichwohl, glaube ich, haben wir hier auch ein Thema, was die Gesellschaft betrifft. Wir reden ja nicht wirklich miteinander über Geld.
Mhm.
Ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, dass viele gar nicht offen sind dafür, miteinander zu sprechen. Sag mal, wie hast du dein Geld eigentlich angelegt oder was bekommst du von deinem Arbeitgeber als Entgehalt sozusagen ausbezahlt, um das auch in so einen Vergleich zu bringen. Von daher, es nutzt uns überhaupt nichts, dass Google uns fast jede Antwort gibt. Aber die wirklich für diesen Fragen entscheidenden Antworten, das Thema Geld, da reden wir nicht drüber.
Information und sich zu informieren ist die eine Seite. Die andere Sache ist die emotionale, die verkaufspsychologische. Wie wichtig ist dieser Faktor?
Der ist schon sehr wichtig. Ja. Es ist natürlich im Gespräch einfach wichtig zu wissen, in welcher Form gehe ich auf die Bedenken, auf die Wünsche meines Gegenüber ein. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, psychologische Möglichkeiten, darauf einzuwirken, gar keine Frage. Aber wie immer im Leben, Sie können das gut benutzen und Sie können das nicht so gut benutzen. Und das ist dann die Entscheidung desjenigen, mit dem Sie sprechen.
Die Betrüger und die schwarzen Schafe, die es in jeder Branche gibt. Wagen Sie eine Rechnung aufzumachen, ob in Ihrer Branche oder in Ihrer ehemaligen Branche sich mehr davon tummelt als in anderen?
Ich muss mal, tatsächlich wird die Frage fast immer gestellt. Also ich glaube, wir sind da auch nur der gesellschaftliche Schnitt, den es generell über alle Branchen gibt. Das würde ich jetzt mal so erstmal konstatieren und festhalten. Ich finde ein Punkt viel entscheidender und viel spannender, weil dieses, was dahinter steckt ja letztendlich, sagt ja eine Sache sehr deutlich aus, wie wenig eigentlich der Kunde insgesamt betrachtet wird. Weil Geld, was ich einnehme, wird tatsächlich für andere Dinge, in diesem Fall für Vergnügungen verwendet und weniger dafür verwendet, tatsächlich dem Kunden zugute zu führen.
Sie meinen jetzt diese sogenannten Lustreisen, dass besonders verdiente Mitarbeiter, die besonders viele Provisionen kassiert haben, erstens, aber vor allem der Versicherung besonders viele Policen eingebracht haben, dann sich auf eine Art und Weise verlustieren, was heute angesichts von MeToo vielleicht auch nicht mehr so angesagt ist?
Das Beispiel, was Sie bringen, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ich möchte jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass heute solche Dinge nicht mehr passieren. Wahrscheinlich nicht in der Größe. Mich hat ehrlich gesagt viel betroffener gemacht, dass als diese Geschichten sozusagen herausgekommen sind, hochgekommen sind, dass kein deutscher Versicherer aufgestanden ist und gesagt hat, bei uns hat das nie gegeben. Bei uns war das nicht so. Das hat mich mehr irritiert, ehrlich gesagt.
Erklärung, es gibt keine Versicherung, bei dem sowas nicht gelaufen ist? Zumindest zur damaligen Zeit?
Vielleicht nicht in der Größe, aber sagen wir mal so, die Vermutung könnte ja naheliegen.
Was hatten Sie denn gewusst von solchen Dingen?
Tatsächlich dadurch, dass wir eine englische Versicherung waren, relativ wenig. Die Kontrollen und die Transparenzrichtlinien sind da unglaublich hoch.
Aber Sie waren ja auch bei deutschen Versicherungen.
Genau, also man hat das natürlich vom Hörensagen schon mitbekommen. Es ist aber auch.
Aber Sie waren nie in der Funktion, das selber anzuordnen oder zu genehmigen oder zu bezahlen?
Ich hätte in der Funktion sein können, aber das ist für mich ganz klar ein Haltungsthema. Also was ist meine innere Einstellung dazu? Möchte ich sowas unterstützen, finde ich das gut. Und vor allen Dingen glaube ich daran, dass wenn ich Menschen eine solche Möglichkeit gebe, dass die anschließend für mich besser arbeiten. Da habe ich ehrlich gesagt eine komplett andere innere Haltung und innere Einstellung. Ich glaube da viel mehr nicht so sehr, das ist ja so eine, die Motivation kommt von außen. Da ist bei mir viel mehr, die Motivation muss von mir innen herauskommen. Ja. Und da helfen solche Events aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Nach Ihrer Beobachtung, diese Puff-Geschichten, ist das auf die Versicherungsbranche reduziert oder ist das Usus auch in ganz anderen Branchen?
Also in meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen und damit auch in anderen Branchen gang und gäbe.
Die schwarzen Schafe, über die wir gesprochen haben, haben Sie eine Ahnung, wie man spontan, schnell und direkt die erkennt?
Also ich würde mich tatsächlich, also nein, gibt es nicht. Es ist jetzt nicht so, die fahren alle mit dem Porsche vor oder die haben alle Goldkettchen oder sowas. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Ich denke, dass da in erster Linie dann jeder für sich selber ein gutes Gefühl haben muss, mit wem er da spricht. Und wenn wir mal ganz ehrlich in uns hineinhören und wir sprechen mit jemandem und der macht Dinge größer, als sie sind, der macht sie schöner, als sie sind, da sollte ich doch viel mehr auf mein inneres Bauchgefühl hören, meinen Menschenverstand herausholen und dann sagen, okay, ich vertraue demjenigen jetzt nicht oder ich habe ein komisches Bauchgefühl und dann lieber zurückgehen. Es gibt genug Menschen, die gut beraten können. Die muss man einfach nur finden oder vielleicht sich in seinem Umfeld umhören.
Ein Hörer, der von sich sagt, er sei selbst in der Versicherungsbranche gewesen, viele Jahre moniert, dass wir zu viel darauf rumgeritten seien, dass es diese Bordellbesuche gegeben hat von einzelnen, besonders erfolgreichen Versicherungsvertretern. Auf der anderen Seite diese Branche doch seriös sei und längst nicht so viel Kohle versenkt habe wie beispielsweise die Kollegen von den Banken.
Das stimmt. Ich glaube nur, der interessante Punkt dabei ist, letztlich ist das ja die Wahrnehmung. Also sowohl in den Vorträgen, die ich halte, als auch die Reaktion auf das Buch, das kommt ja immer wieder. Ja. Und die einen in der Gesellschaft, die nicht mit Versicherungen zu tun haben, die sagen halt, warum habt ihr das getan? Und die in den Versicherungen sind, sagen, das haben wir so nicht getan, wir sind seriös. Ich glaube, es ist an der Zeit, transparent miteinander umzugehen und einfach erst einmal zu akzeptieren und dann zu überlegen, wie kommt man das gemeinsam wieder lösen.
Und es liegt doch an der Spitze jeder einzelnen Versicherung zu sagen, Kinder, Schluss damit, sowas machen wir künftig nicht mehr.
Das nenne ich dann in Anführungsstrichen, das ist Unternehmerverantwortung. Ja. Das ist Transparenz, indem man damit dann offen umgeht.
Wir wollten über die 93 Millionen Verträge in Deutschland sprechen, betreffs der Kapitallebensversicherung. Wie kommt eigentlich diese Wahnsinnszahl 93 Millionen zustande?
Wahnsinnszahl wahrscheinlich jetzt erstmal, weil rein rechnerisch jeder Deutsche hat mehr als eine Versicherung.
1,17
oder so. Das müssen ja noch alle abziehen, die unter 18 sind. Die können ja noch nicht, die sollten noch nicht. Und alle irgendwo so ab 60 werden wahrscheinlich auch keine mehr abschließen oder die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Also so gesehen haben wir alle irgendwie 2 bis 3 Verträge. Wie kommt das zustande? Das ist halt ein Produkt. Eine Lebensversicherung ist ein Produkt, was vermeintlich einfach erklärbar ist. Ja. Und indem ich die Risiken dessen, dass ich versterbe und meine Rente sozusagen in einem Produkt löse.
Da ist ja auch richtig viel Geld drin. Wir sind im Billionenbereich, glaube ich.
Das sind wir. Ja. Wir sind im mehreren Billionenbereich. Sprich, wenn wir gerade eben darüber gesprochen haben, die Banken haben einen Riesenrettungsschirm. Frau Merkel hat auch damals gesagt, alle Einlagen sind sicher. Ja. Genau genommen hätte sie ja auch die Versicherung damit meinen müssen. Das gibt unser Haushalt gar nicht her. Also,
das heißt, die Einlagen sind nicht sicher?
Naja, wenn es zum Crash kommt und alle gleichzeitig sozusagen die Reißleine ziehen müssten, wären die Einlagen nicht sicher.
Nein. Aber es gibt doch diese Auffanggesellschaft Protector, die das schon mal eingesprungen ist, erfolgreich, als die Mannheimer Versicherung pleite gegangen ist.
Genau, so bei einem kleineren Versicherer oder bei einem mittelgroßen Versicherer ist das durchaus denkbar. Wobei das Prinzip funktioniert ja über das Umlageprinzip. Das heißt, alle anderen Versicherer legen zusammen und retten einen Versicherer. Okay, wenn das jetzt einen großen Versicherer betrifft, dann haben sie aber eine relativ große Umlage.
Aber warum sollten Versicherer, ob klein oder groß, überhaupt in Schwierigkeiten kommen?
Naja, es gibt ja Versprechen, die ich an meine Kunden gegeben habe. Die gebe ich schriftlich, was ich zu erfüllen habe. Und wenn ich die nicht erfüllen kann, beziehungsweise mir das Geld fehlt, diese zu erfüllen, habe ich 2 Möglichkeiten. Ich zahle weniger aus. Ja. Das passiert aktuell. Oder aber ich werde in Anführungsstrichen von jemand anderem übernommen, gekauft oder muss Insolvenz anmelden.
Was bedeutet das, wird weniger bezahlt als ursprünglich ausgemacht?
Wenn Sie heute in Ihre Versicherungspolice schauen, es sind ja mehrere Dinge aufgeführt, sprich was Sie einzahlen, was angeblich garantiert herauskommen soll, plus was mit Überschussbeteiligung auf Ihr Konto fließen soll. Diese Überschussbeteiligung ist halt in Anführungsstrichen volatil, steht unter Druck und dann kann weniger herauskommen, als Ihnen versprochen wurde.
Es gibt diesen sogenannten Garantiezins oder den garantierten Zins. Bei Verträgen, ich glaube vor 2000 abgeschlossen, waren das die 4%. Jetzt ist es entweder 1% oder 0,9%. Was bedeutet das?
Also den Wandel, den Sie gerade ansprechen, der war 2004 mit der Änderung des Alterseinkünftegesetzes. Alle Verträge, die vor diesem Jahr geschlossen wurden, hatten den von Ihnen erwähnten alten Garantiezins. Die danach kamen, haben einen deutlich geringeren, der allerdings von 2004 bis heute jährlich immer wieder herabgestuft wurde. Ja. Bezüglich der Niedrigzinspolitik, die wir nun mal in Europa oder weltweit haben. Was bedeutet das? Das Geld, was ich als Kunde anlege, bekomme ich dann diesen Zins meinem Vertrag sozusagen gutgeschrieben. Abzüglich, das ist immer ganz wichtig, der Verwaltungskosten, also sprich das, was die Versicherung bekommt, und die Vertriebskosten, sprich das, was der Berater bekommt.
Wie groß ist das etwa als Faktor?
Auch wenn Sie beides nehmen, landen Sie vielleicht bei 1,5 bis 2. Das heißt, wenn Sie noch 0,9 zugewiesenen Gewinn haben, dann haben Sie eigentlich schon eher ein negatives Konto.
Bedeutet in der Folge, dass man eigentlich sinnvollerweise zumindest langfristig Geld in einer Lebensversicherung nicht mehr anlegen sollte?
Ich meine, beobachten Sie den Markt. Also die Lebensversicherungsgesellschaften steigen zunehmend aus diesem Modell, bieten neue Möglichkeiten der Geldanlage an. Also von daher, langfristig ist das sicherlich keine gute Idee. Pauschal zu sagen, aber alle raus aus den Verträgen. Also man sollte sich das sehr kritisch anschauen, ob man betroffener ist. Also sprich, ist meine Versicherungsgesellschaft unter Druck. Aber pauschal zu sagen, alle raus aus den Verträgen, ist sicherlich auch die falsche Empfehlung.
Also in jedem Fall lohnt es sich auch sehr, sich ausgiebig zu informieren. Die Möglichkeiten heute sind da ja auch sehr viel besser. Ist auch die Frage von vielen Hörern, die sagen, wie können sie sich eigentlich selbst erstmal auf einen Kenntnisstand bringen, dass sie die eigenen Sachen, die sie abgeschlossen haben, seriös und sinnvoll bewerten können.
Also erstmal ist es unbedingt festzuhalten, dass es eine ganz tolle Idee ist, wenn man sich wirklich mit seinem Vertrag beschäftigt. Das, wovor ich ja eindringlich warne, ist ja das Thema Altersarmut. Denn wir erwarten alle eine bestimmte Auszahlungsleistung und wenn wir diese nicht bekommen, haben wir unter Umständen ein Riesenproblem und dann fallen wir alle in die Situation, dass wir sozial irgendwie aufgefangen werden müssen. Eine aus meiner Sicht große Katastrophe, die da uns drohen kann. Der Einzelne kann sich mit den Verträgen beschäftigen und dann eben entsprechend sagen, ich schaue mir an, Hol mir die Informationen aus dem Internet, aus der Versicherungsgesellschaft, die darf ich ja anschreiben.
Wird alles deshalb doch nicht ganz so schlimm kommen, weil der Gesetzgeber ja die Versicherer verpflichtet hat, etwa 80% der Gelder außerordentlich konservativ anzulegen?
Das außerordentlich konservativ anlegen heißt ja in festverzinslichen Staatspapieren. Auch diese laufen Gefahr, ja negativ zu sein. Also zuletzt hatten wir die Situation, wenn ich ein festverzinsliches Papier nehme, das für 5 Jahre anlege, dann habe ich einen Negativzins. Das heißt also, dass wenn ich meinem Kunden sage, du kriegst 1% Rendite und lege gleichzeitig das Geld in eine festverzinsliche Anlage von 0,5 an, minus 0,5, dann habe ich logischerweise nicht den erhofften Gewinn. Und da genau liegt die Krux, dass ich eben sage, ein weiter so wie bisher wird nicht funktionieren, sondern ich muss mich hinstellen und die Politik, die Medien und die Versicherungsgesellschaften an einen Tisch bringen und sagen, wie sieht denn die Altersversorgung der Zukunft aus?
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Unser Leutegast heute Vormittag ist der Versicherungs- und Finanzexperte Sven Enger, der aktuell im Januar rausgekommen das Buch geschrieben hat mit dem schon sehr, sehr plakativen Titel Alt, Arm und Abgezockt. Welchen Renten haben Sie sich da vorgestellt bei dem Titel?
Tatsächlich, als das Buch dann erschienen ist, im Nachgang bin ich wirklich von vielen Menschen angesprochen worden.
Ob es so schlimm wirklich kommt.
Naja, das wäre jetzt die eine Variante, aber tatsächlich waren es Menschen, die unmittelbar vor Auszahlung ihrer Versicherung standen, beziehungsweise sie gerade ausgezahlt bekommen hatten, die eigentlich so bestätigten, es stimmt, ich habe jetzt irgendwie 20-30% weniger bekommen. Ich habe nur geglaubt, dass ich dafür selbst verantwortlich bin. Ich habe irgendwas vergessen oder habe irgendwann mal was nicht richtig gelesen oder so. Und das finde ich irgendwie ein ganz bezeichnendes Phänomen, dass wir untereinander nie miteinander sprechen, dass wir hier irgendwie gefühlt in eine Situation laufen, die nicht unbedingt ja positiv sein muss.
Auf der anderen Seite, wenn man irgendwann mal einen Vertrag abgeschlossen, unterschrieben hat, dann läuft das Ding eben und da kriegt man halt einmal im Jahr einen Bescheid und da steht drauf, wie viel Kohle irgendwie rauskommt.
Ja, aber meine Erfahrung mit den meisten Briefen, die da so herausgehen und den Gesprächen, die ich dann mit Menschen dazu hatte, war, die nehmen den Brief zur Kenntnis, heften den ordnungsgemäß ab, aber vergleichen eben nicht, wie war es denn jetzt letztes Jahr oder wie ist denn der Ausblick?
Steht in so einem Brief, in so einem Jahresbrief eigentlich drin, dass die Versicherung beschlossen hat, die Police auszulagern?
Nein, das steht da nicht drin. Okay. Also wenn was Sie ja meinen, ist ja, wenn eine Versicherung für sich sagt, sie möchte den gesamten Kundenbestand nicht mehr selbst betreuen, weil sie halt was auch immer befürchtet, dann schreibt sie das nicht explizit. Ich kann mich als Kunde aber auch nicht dagegen wehren, sondern dann wird ein Bestand verkauft und wandert dann sozusagen von einer Hand in die nächste Hand.
Da ändert sich aber für mich als Versicherungsnehmer nichts.
Na, vermeintlich im ersten Schritt nicht. Und es gibt ja auch genug Aufsichtsbehörden, die versuchen, das zu verhindern. Aber tatsächlich, wenn ein Investor einen solchen Bestand übernimmt, was ist seine Idee? Er möchte damit auch Geld verdienen. Also wird er versuchen, an der Überschussbeteiligung irgendwie zu arbeiten oder aber die Verwaltungskosten, das ist ja seine Argumentation, die wird er so weit runterschrauben, dass er damit entsprechend Geld verdient.
Oder er wird sie hochschrauben und das nicht auslagern, sondern sozusagen dem überstülpen, der halt die Versicherung irgendwann mal abgeschlossen hat.
Entscheidenderweise ist, glaube ich, erstmal, warum soll eine Versicherung etwas verkaufen, von dem sie meint, dass sie damit eigentlich Geld verdient?
Okay.
Und sie verkauft.
Ja. Woran erkenne ich, ob einer, der eine Lebensversicherung anbietet, seriös ist oder nicht so seriös?
Wie gesagt, ich würde mich auf mein Menschengefühl verlassen, auf mein Bauchgefühl. Ich würde mich wirklich hinsetzen und sagen, was für ein Gefühl habe ich mit demjenigen, kann ich dem vertrauen oder kann ich dem nicht vertrauen?
Kann man umgekehrt nicht sagen, also eine große Lebensversicherung ist wahrscheinlich besser als eine kleine, weil es diesen alten Spruch gibt, too big to fail?
Ich weiß, was Sie meinen. Ich würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein größerer Versicherer seine Kosten besser im Griff hat als ein kleinerer Versicherer, die könnte man vermeintlich anstellen, die Logik. Aber auf jeden Fall ist es so, die Reserven würde ich mir immer anschauen. Sprich, wie viel Rücklage hat eine Versicherung im Hintergrund, um in bestimmten Fällen ausweichen zu können?
Gibt es vollkommen unseriöse Versicherungsanbieter und wie erkenne ich die?
Naja, vollkommen unseriöse gibt es nicht. Dafür ist es ein sehr reglementierter Markt. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass da irgendwas passiert, was man nicht kontrollieren kann. Aber gleichwohl kann man sehr wohl an den Kostenquoten sehen, ob ein Versicherer unter Druck steht oder nicht.
Wir haben inzwischen sehr viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen. Die kann man alle oder fast alle reduzieren auf, wie bringe ich mich auf einen Stand, die eigene Versicherung, die ich irgendwann mal abgeschlossen habe, sicher, seriös und sauber und korrekt entschlüsseln zu können.
Also es gibt, letztlich gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich schreibe direkt an meinen Versicherer und bitte eben um umfassende Aufklärung zu den Zahlen. Also sprich Vertriebskosten, Verwaltungskosten und zu wie viel Prozent ist mein Geld angelegt.
Und welche Antwort kommt zurück?
Sie kriegen dann eine Gewinnstandsmitteilung, aber eben über viele Jahre aufgeschlüsselt. Also sprich, das, was Sie sich alles in den Ordner abgeheftet haben, haben Sie dann auf einem Blatt, auf einem Überblick.
Brauche ich nicht, habe ich ja schon.
Naja, aber Sie haben es dann zusammengestellt und können die Entwicklung sehen. Okay. Und sehen dann, wie sich die Kosten eines Ihres Versicherers entwickeln und ob das dann Sinn macht oder nicht.
Also, was die Lebensversicherungen angeht, ist vollkommen klar. Die haben viele teure Altkunden, praktisch keine Neukunden mehr. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt mit der Perspektive, in 30 Jahren plus minus was davon zu haben, eine Lebensversicherung abzuschließen, ist sinnlos. Korrekt?
So würde ich mitgehen, ja.
Was ist mit denen, die eine Lebensversicherung haben, die irgendwann mal zur Auszahlung kommt? Sollen die halt einfach drauf warten, dass die Auszahlung kommt, oder sollen die Versicherung kündigen?
Ich glaube, es hängt davon ab, in welchem Alter Sie sind. Also wenn Sie das jetzt kündigen und Sie haben keine Chance mehr, irgendeine Alternative zu machen, also Sie sind, was weiß ich, 61, 62, 63, das macht natürlich keinen Sinn. Haben Sie aber eine lange Laufzeit, 10, 20 Jahre, dann würde ich wirklich ernsthaft darüber nachdenken, zu kündigen und mir eine andere Alternative zu suchen.
Wissen, dass da viel Geld verloren geht?
Naja, was geht viel Geld verloren? Also wenn Sie sagen, wenn Sie befürchten, es geht viel Geld verloren, dann stellen Sie es beitragsfrei. Dann zahlen Sie eben nichts mehr ein und legen Ihr Geld vernünftig neu an. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich dann auszahlen lassen von dem, was Sie angespart haben und das in einer anderen Anlageform wählen, dann gleichen Sie unter Umständen den Verlust entsprechend wieder aus.
Wird es einen Crash geben von Lebensversicherungen in Deutschland?
Also ich glaube ja, dass der Crash bereits schleichend in Gange ist. Und ich glaube, die Katastrophe, die uns erwartet, ist das gesamte Thema, gesellschaftliche Thema Altersarmut. Das wird uns nämlich einholen, weil wir die Kombination zwischen privater, betrieblicher und gesetzlicher Rente, ich sag mal, auf den Pfeilern aufgestellt haben unseres Denkens der Vergangenheit und eben nicht mehr berücksichtigen, wie wird die Zukunft aussehen, dass zum Beispiel die Demografie uns ereilt hat, dass zum Beispiel die Zinspolitik nun mal ist, wie die Zinspolitik ist und dass auch die Digitalisierung völlig neue Herausforderungen an uns heranbringen wird.
Das wird allerdings, auch wenn es nur ein kleiner Trost ist, vielleicht doch noch ein paar Jahre dauern.
Tja, wenn Sie nicht vorhaben, die nächsten 5 Jahre in Rente zu gehen, dann schon können Sie klar. Sich noch gemütlich zurücklehnen. Ich würde sagen, ab danach sollte ich mir Gedanken machen, weil wir leben in einer Welt voller Veränderungen und es gehört ein bisschen Mut dazu, diese auch positiv anzunehmen.
Alternative Geldanlage mit Hinblick auf Alter und Altersvorsorge?
Ja, es ist in der Tat, hatten wir am Anfang schon, momentan recht schwer aufgrund der Zinsentwicklung. Das betrifft ja nicht nur die Versicherung, sondern vieles andere auch. Ich glaube, der Punkt ist, über Geld reden, sich Zeit nehmen und dann zu schauen, was kann ich zum Beispiel im Bereich der Aktien tun, Investmentfonds kann ich schauen, ich kann Immobilien gucken. Solche Themen sind sicherlich interessant, aber dafür muss ich Zeit und Ruhe haben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich.
Eins gehört.